Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers, die auf dem 48 Forward Festival 2024 in München entstanden ist. Freier Öhle hat sich hier mit Wolfgang Grupp unterhalten. Die Unternehmerlegende spricht über seine Zeit mit Trigema, über den Übergang an seine Kinder und unternehmerische Verantwortung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Herr Grupp, es war schon ein Abenteuer, mit Ihnen bis zu dieser Couch zu kommen. Wir sind an Fanboys draußen tatsächlich nicht vorbeigekommen und haben schon Fotos mit Fans gemacht. Sie sind einer der bekanntesten deutschen Unternehmer und auch ein bisschen Werbefigur Ihres eigenen Unternehmens. Haben aber im Januar diesen Jahres die Verantwortung in die Hände Ihrer Kinder gelegt. Was hat sich seitdem geändert?
Da hat sich im Prinzip für mich persönlich nicht viel geändert, mit Ausnahme, dass ich das Unternehmen an meine Kinder verschenkt habe. Ich bin ja 82 gewesen im April und man kann jetzt nicht sagen, das war zu früh. Und der Unterschied ist nur, dass wir etwa 10 Jahre sind meine Kinder im Unternehmen und wir haben das zusammengeführt. Ich habe nie eine Entscheidung, auch früher, wo meine Kinder nicht im Unternehmen waren, nie alleine getroffen. Immer mit den Mitarbeitern, die Fachleute mussten mir die Entscheidung vorgeben. Und jetzt sagen meine Kinder eben auch, was sie denken. Und wenn man nicht wusste, sollte man rot oder grün machen, dann konnte ich sagen, ja, grün ist vielleicht besser. Und jetzt können meine Kinder sagen, aber rot finde ich besser und dann wird rot gemacht. Aber wir sind ein Team und ich freue mich, dass bei uns natürlich, aber das ist normal für mich, dass die Familie zusammenhält und gemeinsam das macht und die Verantwortung ist natürlich jetzt bei den Kindern. Das heißt, ich hatte ja eine Rechtsform EK und bin stolz, dass meine Kinder nicht gesagt haben, wir machen wie alle anderen eine GmbH. Nein, meine Kinder haben, weil sie zu zweit sind, eine KG gemacht. Und mein Sohn ist persönlich haftender Gesellschafter. Und deshalb haben sie die enorme Verantwortung auch, weil sie, wenn sie schlechte Entscheidungen treffen, dann sind sie selber als Erster im Prinzip dran und müssen diese Fehler bezahlen.
Also nicht ganz das typische Rentenbeispiel, wie man es vom Angestellten...
Ich bin nach wie vor in der Firma. Ich sitze an meinem gleichen Schreibtisch. Ich wollte ihn abtreten und wollte in den Eck sitzen. Da haben meine Familie, meine Kinder und meine Frau gesagt, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Du bleibst da sitzen und es läuft alles weiter. Nur die Verantwortung ist jetzt mehr bei den Kindern. Aber ablaufen tut's gleich. Ich mache auch die gleichen Aufgaben noch, weil ich ja da gewisse... Ich mache die ganzen Dispositionen für die Produktion und so weiter, die ich immer gemacht habe, weil wir ja im Prinzip nicht nach Auftrag produzieren, sondern wir produzieren von Januar bis Dezember ohne Aufträge. Wir leben nur von Sofortaufträgen auf Risiko auf Lager. Und da mache ich die ganzen Dispositionen und so weiter. Und das ist natürlich auch durch eine jahrzehntelange Erfahrung, weiß man, was draußen am Markt gebraucht wird. Und wir fertigen auf Risiko. Und deshalb gibt es bei uns auch kein, dass man sagt, es gibt schwache Zeiten. Wenn wir schwache Verkaufszeiten haben, das gibt es immer nach Weihnachten oder sonst wo. Aber wir produzieren immer volle Auslastung auf Lager, damit auch die Löhne in ein Produkt eingehen. Und damit haben wir 54 Jahre zu meiner Zeit nie ein Jahr negativ abgeschlossen. Ob Pandemie oder sonst was, keine Probleme. Aber ich rede Ihnen zu viel. Ich beantworte die Frage etwas zu ausschweifend.
Selbsterkenntnis ist der beste erste Weg zur Besserung. Eine kleine Anmerkung, ich bin sehr begeistert von dem italienischen Gestenstil. Wenn wir dem Publikum allerdings einen Gefallen tun, müssen Sie ein bisschen mehr in diesen kleinen Fluffel hier reinsprechen.
Okay, ich bin gewohnt zu folgen, seit ich verheiratet bin. Ich war lange Junggeselle, aber das tue ich natürlich selbstverständlich.
Und zu der Abgabe an die Kinder ist natürlich die nächste Frage. Als Unternehmer ist man es gewohnt, dass man Entscheidungen trifft und dass man am Ende des Tages auch derjenige ist, der entscheiden kann, was rauskommt. Wie ist es für Sie, dass Sie das an Ihre Kinder abgegeben haben, wenn eine Entscheidung gefällt wird, die Sie eventuell anders getroffen hätten?
Ich habe Sie jetzt akustisch schlecht verstanden. Wie war das? Wie es für mich ist, nachdem...
Wenn Ihre Kinder eine Entscheidung fällen, die Sie anders gefällt hätten.
Ja gut, also ich möchte mal sagen, das gibt es ja nicht. Verstehen Sie das? Nein, das muss man jetzt tatsächlich sehen. Wenn meine Kinder, ich bleibe mal bei dem Beispiel rot oder gelb, verstehen Sie, wenn ich sage, rot finde ich schöner und meine Kinder gelb schöner finden, dann muss ich begründen, warum ich rot will und meine Kinder müssen begründen, warum sie gelb wollen. Und dann erkenne ich, dass gelb doch unter diesen Umständen, wo sie erklärt haben, doch besser ist und wir einigen uns auf gelb. Und wenn es mir gelingt, dass ich meine Kinder von rot überzeuge, dann sagen die, ja, unter diesen Umständen machen wir rot. Also es gibt keine Divergenz. Es gab es aber auch früher nicht, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann mussten meine Mitarbeiter mir die Entscheidung vorgeben. Das heißt, die Fachleute, die mussten sagen so und so und dann hatte ich vielleicht einen Einwand und dann haben die den Einwand sozusagen gesagt, kein Problem, das wird so erledigt oder man hat dann gesagt, unter diesen Umständen anders. Also wir haben immer gemeinsam eine Entscheidung getroffen und das bleibt so und das ist so und wir sind uns nie, dass man gesagt, das ist ja blöd, was der macht, wissen Sie, es wäre ja fatal. Wenn ich früher gesagt hätte, meine Mitarbeiter sind vollkommen dagegen, gegen die Entscheidung, und ich mache sie trotzdem, dann wäre ich für alles verantwortlich gewesen. Und ich war immer so simpel, dass ich gesagt habe, die Mitarbeiter sind in der Verantwortung, die binde ich ein. Und wenn die sagen, die Maschine soll man kaufen, dann habe ich sie gekauft. Und wenn dann die Maschine ein Problem machte, dann haben die nachts sind die unter der Maschine gelegen, damit sie mir nicht sagen müssen, die von Ihnen gewünschte Maschine macht ein Problem. Also das heißt, wir müssen die Leute mit einbinden, hineintun und dann werden die Probleme gelöst. Und deshalb sage ich, es gab bei uns ja zig Probleme, ob Pandemie und das und jenes und alles. Es gab nie Kurzarbeit, nichts, gar nichts. Probleme sind zum Lösen da und nicht zum Diskutieren.
Ich finde das sehr schön zu hören. Wir haben nämlich heute sehr viel über die Weltlage gesprochen und die Weltpolitik und es hatte hier und da aufgrund der derzeitigen Gegebenheiten immer einen leicht negativen Anklang. Ich finde es schön zu sehen, dass wenn ein Unternehmer auf der Bühne sitzt, das Ganze etwas proaktiver und positiver wird. Jetzt habe ich aber die Frage, Sie sind ja sehr profiliert als Unternehmer und Sie sind, ich würde sagen, nach dem Affen auf Platz 2, was die Werbeträger der Firma Trigema angeht. Wie gehen Ihre Kinder in diese Fußstapfen? Wird jetzt eines Ihrer Kinder ebenfalls das Gesicht nach außen oder beide zusammen?
Gut, ich möchte nur so sagen, Sie sind ja meine Kinder. Und ich sage mal, ich habe ja schon sehr weit vorausgedacht. Ich habe meinen Sohn auch mit meinem Vornamen, ich sag mal, taufen lassen, sodass alles etwas einfacher ist. Und die Kinder haben selbst, dass der Affe sozusagen bei uns natürlich einen sehr großen Bekanntheitsgrad gemacht hat für Trigema. Ich werde ja normal nicht als Grupp begrüßt und dann hat man gesagt, ach, das ist der mit dem Affen. Ja, also ich sag mal, deshalb ist doch selbstverständlich, dass meine Kinder sagen, der Affe existiert weiter. Nur der Spott, da habe ich ja, sitze ich ja drin und sage, ich werde auch weiterhin diese Arbeitsplätze garantieren. Und der wurde jetzt geändert, dass ich gesagt habe, ich habe die Firma übergeben an meine Kinder, aber sie werden auch weiterhin diese Arbeitsplätze garantieren. Und jetzt geht der Spot noch vielleicht 4 Wochen oder 8 Wochen und dann wird er geändert. Und dann werden meine Kinder in einer Form sagen, auch wir als die nächste Generation werden diese Arbeitsplätze garantieren. Also es ist alles einfacher, als man denkt. Man muss es dann nur eben auf die nächste Generation umdenken und so ist es ganz wichtig. Sie haben die Verantwortung und werden alles tun, um das, was man positiv vorgelebt hat, im Prinzip auch weiterführen zu können.
Das bedeutet aber auch, Wolfgang Junior übernimmt dann den Hubschrauber und den Kleiderschrank?
Den Hubschrauber, mein Kleiderschrank, den hatte jeder separat, weil wir ein bisschen unterschiedlich sind. Das heißt, mein Sohn ist etwa ein bisschen größer, aber der Kleiderschrank bleibt jedem einzeln. Aber wenn Sie jetzt sagen, den Schreibtisch durfte ich ja behalten, habe ich gesagt, aber der Hubschrauber war immer für alle für die Familie, wenn wichtige Termine sind, ob meine Frau oder meine Kinder auch vorher schon, dann ist der Pilot mit denen dahin geflogen. Also das war nicht eine Spezialität nur für mich, sondern das war generell, wenn es wichtig ist und schnell gehen muss und praktisch ist, der Hubschrauber wird nur eingesetzt, wenn er sinnvoll ist. Also hier München, da habe ich bewusst gesagt, ich bin mit meinem Fahrer hier und mit dem Auto, geht nicht, weil München ist eine Katastrophe. Wir brauchen anderthalb Stunden bis an die Peripherie von München, dann nochmal eine gute Stunde, bis wir dann am Ziel sind. Und wir müssten in weiß Gott wo landen draußen, weil wir hier nicht landen können. Das ist zu umständlich. Und dann wird da gesagt, so und so, wir fahren mit dem Auto. Und das ist ein Verkehrsmittel für uns, wo wir uns fortbewegen können. Das ist keine Repräsentation, sondern das ist eine Sache, damit wir schneller vor Ort sind, schneller wieder zurück sind und so weiter. Also und das ist für die Kinder natürlich oder für meine Frau. Meine Frau fliegt ja alle Testgeschäfte damit an, weil sie verantwortlich ist für die Testgeschäfte. Und den Hubschrauber habe ich ursprünglich angeschafft, den ersten 1995, weil wir die Testgeschäfte hatten. Und ich habe gesagt, ich habe meine Frau geheiratet, nicht damit die ganze Zeit unterwegs ist, sondern damit sie auch bei mir zu Hause ist. Und deshalb sage ich, ich muss nicht mit den Autos die Testgeschäfte abfahren, sondern dann kaufe ich einen Hubschrauber, weil dann landen wir direkt vorm Geschäft auf dem Parkplatz und sie geht rein und fliegt wieder weg. Also das ist alles eine praktische Geschichte. Wir haben alles gemacht, was praktisch ist und das soll auch so bleiben.
Ich fasse das mal als effiziente Eigennutz da zusammen.
Ich möchte mal sagen, alles, was ich tue, ich bin ein Egoist. Mir muss es gut gehen, nur habe ich sehr schnell gemerkt, wenn es mir gut gehen muss, dann muss es meinen Mitarbeitern gut gehen, meinem Kunden gut gehen und auch den Lieferanten. Dann halten wir zusammen und dann funktioniert es auch. Nur wenn es nur mir gut geht und der Kunde ist sauer oder die Mitarbeiter sind sauer, dann funktioniert es nicht.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Sie haben in der Unternehmensgeschichte unter Ihrer Führung noch nie negative Zahlen geschrieben. Wir haben gerade eine Wirtschaftskrise, viele Unternehmen fahren vor die Wand. Da stellt sich mir als Jungunternehmer natürlich die Frage, wie haben Sie das geschafft?
Das ist kein Problem. Wissen Sie, wenn einer sagt, er hat ein großes Problem, dann sage ich ja öffentlich, dann ist er ein großer Versager, denn jedes große Problem war klein und hätte er es als kleines gelöst, hätte er kein großes. Also ich sage mal, wir müssen nicht ewig jammern, weil ich schon immer gesagt habe, wenn ich auf die Politik warten muss, bis was geschieht, dann bin ich längst untergegangen oder gestorben. Verstehen Sie, ich muss meine Probleme selber lösen. Und das, was alles gejammert wird, dass man sagt, die Wirtschaft läuft nicht mehr, ich muss gucken, dass mein Laden läuft und nicht irgendwelche Politiker, die können mir nichts tun. Wir haben auch in den Pandemien nie eine Stunde kurz gearbeitet, das gab's nicht, nie eine Subvention beantragt. Wir haben das durchgestanden, obwohl alle Geschäfte geschlossen waren. Und dann haben wir halt, ich habe am ersten Tag der Pandemie den Mitarbeitern per Videokonferenz, als alle Geschäfte draußen geschlossen waren, auch unsere eigenen, wissen lassen, dass ich wahrscheinlich vor der größten Problematik in meinem Berufsleben stehe, aber das sei mein Problem und nicht das Problem der Mitarbeiter. Das muss ich lösen und ich garantiere auch in dieser Situation Ihren Arbeitsplatz, Ihren Lohn, alles ist garantiert. Sie müssen aber alle Anweisungen beachten und müssen vor allem Ihre Leistungen am Arbeitsplatz machen. Und dann ist weitergelaufen. Und wenn's weniger läuft, dann produzieren wir auf Lager, weil ich Schwabe bin und zu geizig bin, Mitarbeiter zu haben, die an der Maschine sitzen und die da nicht wissen, was sie machen sollen und ich den Lohn zahlen soll. Wenn ich den Lohn zahlen soll, dann will ich auch die Leistung haben. Also wird bei uns auf Lager produziert, weil ich ja Kunden habe früher. Wissen Sie, das sage ich Ihnen ganz offen, vor 20 Jahren hatte ich Kunden, die Millionen mit uns umsetzten. Aber dass diese Arschlöcher pleite machen, verstehen Sie, wenn Sie an Karstadt, Kaufhof denken, an Peek und Kloppenburg und an Klingel und alles, Quelle, das hätte man sich nie vorstellen können, dass ein Quelle, ich kannte Frau Schickedanz noch, pleite macht. Und am Schluss musste ich natürlich erkennen, dass die immer mehr pleite machen und nicht mehr kauften. Und dann habe ich am Schluss gesagt, ich habe sie alle beliefert, Kaufhauskönige, Versandhauskönige, dann die SB-Könige, da hat man mich beschimpft, dass ich jetzt dem Einzelhandel sozusagen den SB vorziehe. Das war eine Todsünde, dass man sozusagen als Marke SB beliefert. Ich war nie arrogant. Ich habe immer gesagt, ob der bei Sportcheck im tollsten Geschäft ist, wissen Sie, dass das Arschloch pleite macht, das ist ja für mich nicht nachvollziehbar. Sportcheck ist ja ein tolles Unternehmen gewesen, aber die tollen Unternehmen, von denen bringt's nichts. Ich sage, mir bringt nur etwas, wer Leistung zeigt und fortbesteht, aber dass der pleite macht, das hätten Sie sich auch vor 20 Jahren nicht vorstellen können. Ja, und deshalb sage ich, ich habe dann am Schluss habe ich gesagt, nachdem alle entsprechend untergegangen sind und nicht mehr gekauft haben, habe ich gesagt, wenn ich einen Koch habe, der lehnt ab zu kochen, gibt es nur einen selber kochen. Und ich habe dann eigene Geschäfte machen müssen. Wir sind eine vierstufige Produktion, 80% Wertschöpfung. Wir kaufen nur das Garn. Und da aus dem Garn, dieser Fadengarn, verlässt der Fadengarn verlässt die Firma als T-Shirt, Jogginghose oder sonst etwas. Also wir haben 80% Wertschöpfung. Und dann hab ich gesagt, ich muss jetzt nicht nur vierstufig produzieren, ich muss auch noch meine Produkte selber verkaufen, weil die anderen versagt haben. Und das ist halt so, wissen Sie, wenn einer bei mir sagt, der kocht mir nicht mehr, gibt's nur eins, wie gesagt, sterben oder selber kochen. Oder koche halt selber, das wird nicht so tragisch sein.
Ich wollte eine Frage dazu stellen, ob Unternehmer in der Summe Stellung beziehen sollten, nach diesem inflationären Benutzen des Wortes mit A am Anfang, ist sie, glaube ich, von selbst beantwortet. Sie beziehen häufig Stellung. Es stellt sich immer mehr die Frage, sollen Unternehmer auch politisch Stellung beziehen? Oder sagen Sie, dem Eigennutz folgend, Ihr Interesse ist primär ökonomischer Natur und den Rest soll der Rest lösen?
Gut, also Sie müssen verstehen, dass der eine ist Politiker und ich bin nun mal Unternehmer oder verantwortlich für das Unternehmen. Und das Einzige, was ich von der Politik erwarte und was ich schon Jahrzehnte erwarte, und es wird es aber nicht geben, ich habe eine Rechtsform EK und hafte voll für alles mein Tun. Und wir brauchen die Verantwortung zurück in unsere Gesellschaft. Aber es kann nicht sein, dass die Unternehmer im Prinzip kassieren, solange es gut geht. Und wenn es schwierig wird, dann schmeißen den Bettel hin und machen Insolvenz. Und sie haben GmbHs. Und deshalb habe ich der Politik schon lange vorgeschlagen. Und die Idee finden viele gut, aber es macht sie keiner. Dass ich sage, gebt denen. Das betrifft dann vor allem die kleineren, die Handwerksbetriebe und so weiter, die meistens persönlich haften. Gebt denen, die persönlich die Haftung für ihre Entscheidung übernehmen, einen Steuerrabatt, zum Beispiel 50% Einkommensteuerrabatt. Dann gehen die Leute aus Steuergründen in die Haftung und dann sind die Entscheidungen verantwortungsvoller und überlegter, als wenn man sagt, okay, du machst eine GmbH und solange es gut geht, kannst du und wenn es schlecht geht, zahlt die Allgemeinheit. Und da muss ein Unterschied gemacht werden. Ich zahle die gleiche Steuer wie jeder, der eine GmbH hat. Und das ist in einem Rechtsstaat nicht nachvollziehbar. Wenn Sie Vollkasko und Selbstbeteiligung die gleiche Prämie haben, dann macht jeder Vollkasko. Also das muss endlich verstanden werden, wissen, aber das sagen alle, sie haben recht und keiner tut's. Also vielleicht, wenn ich mal abgelebt habe, vielleicht in der nächsten Generation, dann vielleicht kommt's mal, die Vernunft.
Stellt sich natürlich aber auch ein bisschen die Frage bei der persönlichen Haftung. Ich verstehe Ihren Ansatz, insbesondere vor den Insolvenzen, die man jetzt gerade im Hamburger Raum bei der großen Signa-Gruppe gesehen hat. Allerdings ist ja auch die Frage, wenn man sofort sagt, jeder haftet persönlich und man stellt jetzt vielleicht kein T-Shirt, sondern ein Hochrisikoprodukt her, ist es dann nicht sehr wahrscheinlich, dass die Unternehmer aussterben, weil keiner sagt, das mache ich noch?
Also ich möchte mal so sagen, Sie sagen jetzt ein Hochrisikoprodukt herstellen. Was habe ich denn hergestellt? 26 Firmen gab es in Bollardingen, alleine 26 Textilfabriken in Bollardingen. Jeder hat dem anderen Arbeitskräfte abgeworben vor 30 Jahren oder 25 Jahren. Heute sind sie, und alle sind sie pleite gegangen. Mache ich kein Risikoprodukt, wenn alles gesagt, wir können in Deutschland keine Textilien mehr produzieren. Ist das kein Risikoprodukt? Nur sage ich Ihnen ganz offen, wenn ich sage, ich mache ein Risikoprodukt, dann habe ich das ja übernommen. Dann kann ich ja kommen und sagen, ich habe zwei reiche Freunde und die bezahlen das. Aber dass der Steuerzahler, der nichts damit, der nicht gefragt wurde und der nichts damit zu tun hat, praktisch bezahlen muss, weil dieser Risikounternehmer praktisch jetzt eine Schnapsidee hatte, die nicht funktioniert, sehe ich nicht ein. Ich meine, mit welcher Berechtigung? Ich habe doch ein Risikoprodukt. Sagen Sie mir noch, Schießer, europäisch größte Wäschemarkt, pleite gegangen, Jocke, pleite gegangen. Verstehen Sie? Jetzt gucken Sie doch überall hin. Das ist doch, also ich bin doch volles Risiko. Es gibt's ja nicht mehr. Textilien kann man in Deutschland nicht mehr produzieren, wird doch gesagt.
Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen der Produkthaftung und tatsächlich der Haftung im Sinne der Insolvenz.
Nicht die Produkthaftung, das ist was anderes. Sondern die Unternehmer Verantwortlichkeit. Wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, dann bewirbt er sich bei mir als für den Arbeitsplatz. Ich gebe ihm einen Arbeitsplatz und dann muss ich ihm auch diesen Arbeitsplatz garantieren. Ich kann doch nicht sagen, nach 3 Monaten, war zu riskant, die schmeißen wieder raus. Der hat seine Familie alles eingestellt, nach Bollerding zu kommen oder fährt an oder hat sich darauf eingerichtet. Und dann kann ich vom Mitarbeiter, wenn ich ihm den Arbeitsplatz garantiere, auch wenn es schwierig wird, kann ich von ihm auch die Leistung erwarten. Das ist doch ganz wichtig, wissen Sie. Und deshalb haben wir in 54 Jahren nie eine Person aus Arbeitsmangel entlassen, garantieren die Arbeitsplätze und kriegen heute auch noch ab und zu, auch wenn es ganz schwierig ist, Näherinnen oder Stricker und so weiter, weil sie die Zuverlässigkeit, den garantierten Arbeitsplatz und das alles schätzen. Und ich bin sicher, wenn eine Tochter sagt, ich habe 4 Angebote und die Mutter sieht, wo, und da ist Trigema dazwischen, dann sagt sie, dann gehst du zu Trigema, da ist sicher der Arbeitsplatz sicherer. Also wir brauchen wieder ein bisschen Vertrauen. Und vor allem, wenn ich in einer höheren Position bin, dann muss die Achtung und das Vertrauen selbstverständlich zusammenpassen. Man hat mehr Achtung, aber ich muss auch dann das Vertrauen und die Sicherheit vorgeben.
Wie stellen Sie dieses Vertrauen abseits der Tatsache, dass Sie sagen, Arbeitsplatzsicherheit gibt es bei uns her? Also wie schaffen Sie zu Ihren Mitarbeitern das Vertrauen? Das ist ja wahrscheinlich eine sehr persönliche Angelegenheit.
Gut, also ich möchte mal sagen, die Frage ist nicht schwierig zu beantworten. Das Vertrauen müssen Sie aufbauen. Und das, ich möchte mal so sagen, Sie dürfen jetzt gerne, solange ich hier sitze, in die Firma gehen und die Mitarbeiter fragen nach mir. Verstehen Sie? Ich sage mal so und so. Und da bin ich 100% sicher, dass die Mitarbeiter mich verteidigen würden und irgendwo jetzt nicht sagen, wenn sie wissen, der ist gar nicht da, dass sie weiß Gott was. Dieses Vertrauen schaffen Sie. Das müssen Sie als in einer Familie, das Vertrauen muss Ihr Mann haben, das müssen Ihre Kinder in die Eltern haben, die müssen stolz sein. Das wird aufgebaut mit der Zeit. Und das ist so. Und das Vertrauen kann man nicht kaufen. Das muss man sich erarbeiten.
Sie machen sich ja natürlich, also Sie beziehen ja Stellung und sagen auch ganz klar, das muss so sein und machen sich damit aber in der Öffentlichkeit ja auch oft angreifbar. Wie gehen Sie damit um, dass es polarisiert? Setzt Sie das unter Druck?
Ja gut, ich meine, wissen Sie, dass seit die Welt verrückt geworden ist und TikTok und was da alles gibt, ich weiß nicht, kenne mich da nicht so aus, aber ich sag mal, wenn ich gesagt habe, Homeoffice kommt bei uns nicht in Frage, wer in Homeoffice arbeiten würde, der ist unwichtig, dann stimmt das für Trigema, weil ich sitze mit wir haben 1200 Beschäftigte und mit 38 Mitarbeitern in der Verwaltung, da ist aber die Telefonzentrale drin, da ist der Pilot drin, da sitzen alle dabei. Mehr haben wir nicht als 38 Verwaltungsmitarbeiter. Und hier sitze ich mit denen in einem Großraumbüro, lassen Sie mal sagen, vielleicht ein bisschen größer als dieser Raum hier, sitze ich mittendrin, so wie ich jetzt hier sitze, und dann kommt jeder auf mich zu. Und ich sag mal, und wenn ich da sage, da könnte einer in Homeoffice arbeiten, dann ist der unwichtig. Weil wenn ich sage, das ist mir wurscht, wo der sitzt, dann brauche ich ihn nicht. Also, und das habe ich für uns gesagt, dann ist das natürlich ein bisschen, dann sagt man, ja gut, das ist blöd und so weiter. Ich meine, das betrifft alles für mich, für uns speziell. Und für uns in Bollerdingen, wo das Hauptwerk ist, da treffen meine Aussagen zu. Und nicht für Daimler oder für Bosch oder was weiß ich, sondern für mich. Und jeder kann es machen, wie es will. Und wenn ich sage, meine Kinder habe ich so erzogen, dann sind das meine Kinder, die so erzogen sind. Aber ihre können sie ganz anders erziehen.
Das heißt, unter ihren Kindern gibt es auch kein Homeoffice?
Bitte?
Unter ihren Kindern gibt es dann jetzt auch kein Homeoffice in der Firma?
Ich bin ja erst 3 Monate oder 4 Monate, sozusagen ist das gewesen, als ich das übergeben habe. Aber die werden doch jetzt nicht verrückt sein. Und die Vorteile, die wir durch Nicht-Homeoffice haben, weil wir, Sie müssen so sehen. Ich brauche konstant meine Mitarbeiter für Entscheidungen. Auch ob ich heute hier sitze oder nicht, das muss meine Werbeabteilung oder PR-Abteilung muss sagen, okay, das machen Sie und das ist in Ordnung oder das können Sie machen und das ist auch irgendwo, da sprechen die Leute das nachher rum oder so. Und wenn die zu mir sagen, Herr Grupp, das in München würde ich dann nicht machen, dann sage ich ab, weil ich, und so brauche ich alle unsere Leute. Und meine Kinder werden doch nicht das, was funktioniert. und 40 und 50 Jahre vorgelebt wurde als praktisch. Und die sitzen ja mittendrin. Das werden sie doch nicht abschaffen. Das wäre ja nicht Affront, das würde ja heißen, dass ich etwas gravierend falsch gemacht habe.
Aber Sie haben die Firma ja auch von Ihrem Vater übernommen. Haben Sie da auch das weiter exerziert, was er gemacht hat? Oder haben Sie damals Dinge dann anders gemacht, weil Sie gesagt haben,
das ist alte Schule? Ja, das wäre fatal gewesen. Mein Großvater mütterlicherseits, der Vater meiner Mutter, hat die Firma gegründet. War ein Self-Made-Man, war anerkannt von Mitarbeitern, geschätzt und alles. Und mein Vater ist Schwiegersohn und hat dann im Prinzip gesagt, er ist Dr. Jur gewesen und hat dann gesagt, wir müssen nicht eine Firma haben, wir müssen diversifizieren, wir müssen Firmen haben. Hat dann eine diversifizierte Kunststofffabrik und das und jenes. Und dann, ich habe studiert in Köln und habe meine Doktorarbeit dort geschrieben und dann hörte ich plötzlich oder merkte natürlich, dass die Firma viele Probleme hatte und so weiter. Mein Großvater kannte keine Kredite. Und dann hatte mein Vater 10 Millionen Bankschulden. Das war D-Mark. Das war 69, als ich in die Firma kam, natürlich sehr viel. Und da habe ich mich gefragt, was geht in einem Unternehmer los, der eine tolle Firma kriegt und das ist ihm alles zu wenig. Nehmen Sie Benko, da war es vielleicht auch einiges zu wenig. Ja? Also ich wollte nur mal sagen, und muss Firmen kaufen oder auch Klingel. Wissen Sie, der hat Mona gekauft, hat Wenz gekauft und am Schluss macht man halt pleite. Ich sag mal, eine Sache und die richtig. Und dann, sage ich, hat mein Vater diversifiziert und am Schluss hatten wir 10 Millionen Bankschulden, alles mit Schuldverschreibungen belegt und so weiter. Und dann musste ich meine Doktorarbeit abbrechen, weil man gesagt hat, der tut nichts, der macht da High Life in Köln und bin in die Firma. Und dann habe ich mit meinem Vater ein bisschen zusammengearbeitet und dann habe ich gesagt, entweder er oder ich. Und dann hat man sich für mich entschieden. Und dann habe ich 6 Jahre gebraucht, dann waren die 10 Millionen Bankschulden zurückbezahlt. Und seit der Zeit, das war 69, 75, habe ich nie mehr mit einer Bank über einen Kredit gesprochen. Wir haben 100% Eigenkapital, wir haben keinerlei Kredite, wir haben Guthaben an den Banken und haben Anlagen. Aus Sicherheitsgründen, weil wir auch viele Probleme überstehen müssen, ob Pandemie oder sonst etwas, gibt keine Diskussion. Und so kann man eine Firma führen. Man muss halt schauen und sagen, okay, wir machen Geschäfte, wo auch was rauskommt. Und ich habe es 54 Jahre gemacht und das geht. Nur wenn ich Größenwahn bin und wachsen will, wachsen, ich weiß gar nicht, was das Wachstum, was das eigentlich soll. Wissen Sie, ich sage jetzt mal, ich kann doch auch mal sagen, Konstanz und gleich bleiben. Aber Wachstum, alle die wachsen, die gehen irgendwann pleite, sage ich, verstehe ich nicht ganz. Und das muss man sehen. Ich bewundere tolle Unternehmer, egal ob das eine Firma Wirth ist. Ich kenne Herrn Wirth natürlich auch persönlich mal getroffen. Das sind Unternehmer, die Milliarden Umsatz machen.
Ich wollte gerade sagen, der ist aber ja auch sehr viel gewachsen.
Bitte?
Der ist aber auch sehr viel gewachsen und wollte auch immer wachsen. Ja,
aber mit Verantwortung. Aber nicht so wie ein Benko, wissen Sie, wachsen und dann im Prinzip den ganzen Karren hinschmeißen. Wir brauchen die Haftung und dann können wir auch wachsen. Nur ohne Haftung, da wachsen ist keine Kunst. Aber gut, ich habe Ihre Frage, vielleicht jetzt bin ich etwas ausgewichen.
Sie beantworten immer viele Fragen, wenn ich eine stelle. Das ist gar kein Problem. Wir haben gerade draußen schon gehört, Sie haben Fans, was Ihre unternehmerische Tätigkeit und Ihre Darstellung angeht. Hatten Sie ein Vorbild? Ihr Vater war es scheinbar offenkundig nicht, habe ich zwischen den Zeilen gehört.
Für mich war ein Vorbild natürlich, als ich in die Firma kam. Ich sage jetzt mal, wenn ich die Hand schütteln durfte von Frau Grete Schickedanz. Ich meine, der Gustav Schickedanz war Gründer von Quelle und die Grete Schickedanz, seine Frau, war ja noch im Unternehmen, als ich vor 50 Jahren anfing und so weiter. Das war für mich ein tolle Leute, verstehen Sie, wenn ich sage, oder auch ein Neckermann, wissen Sie, der war auch dann mal, wir waren ja alles Kunden von uns. Ich hatte Vorbilder, nur leider Gottes ist es eben so, dass
alle pleite gegangen, alle Versager, das hatten wir schon, ja.
Ich sagen, aber das ist immer so, das hat auch jeder Unternehmer hat irgendein Vorbild und sagt, der macht's toll und der macht's toll, weil und so hatte ich meine Vorbilder auch. Wissen Sie, ich hätte nie im Leben dran denken können, dass die größte Wäschehersteller Europas, Schießer, pleite macht. Wissen Sie, das kann es nicht sein. Wissen Sie, ich sage jetzt mal, das ist für mich, der hat ja alle Wege offen. Der Schießer war die Marke. Und wenn einer die tolle Marke ist und pleite macht, dann stimmt da was nicht. Da kann man doch nicht sagen, das ist, liegt am, an der Politik oder das liegt an dem. Nein, das liegt immer nur am Unternehmer.
Würden Sie das auch in der Corona-Krise unterzeichnen, wenn man da nicht durchgekommen ist, wenn die Geschäfte geschlossen waren und man nicht wie Sie oder Jens Spahn Masken verkauft hat? Ist es dann trotzdem die eigene Verantwortung? Man hat selber Fehler gemacht und deswegen kommt man nicht durch so eine externe Krise?
Also die Pandemie, ich habe ja das Ihnen gesagt vorhin, dass als die Pandemie war, habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, ich stehe wahrscheinlich vor der größten schwierigen Situation in meiner Laufbahn. Aber rückwirkend gesehen war die New Economy Krise, wo 25% Arbeitslose gab, die war noch viel schwieriger. Verstehen Sie, weil wenn Arbeit, wir haben ein höher, qualitativ höheres Produkt und damit teureres Produkt. Nur wenn Arbeitslosigkeit ist, dann gibt auch der, der mehr Geld in der Tasche hat, weniger aus, weil er Angst hat, was alles passiert. Also deshalb sage ich, Probleme gibt's immer. Und man kann jetzt nicht sagen, wenn es Probleme gibt, dann schmeiße ich hin. Was meinen Sie, wie ein Handwerksmeister, der hat doch auch Probleme, aber das, der führt der Sohn das Geschäft weiter, weil es der Vater 40 oder 50 Jahre gemacht hat. Also Probleme gibt's immer. Und wenn Sie mit dem Auto fahren, dann gibt's ja nicht nur die freie Autobahn, dann gibt's auch mal einen Problemfall. Und wenn Sie bei jedem Problemfall, ich sag mal, einen Unfall bauen, dann werden Sie nicht lange Auto fahren. Also ich sag mal, man muss Probleme lösen. Und die sind nicht so tragisch. Wissen Sie, ich sage immer, solange noch die Leute, das größte Problem wäre für mich, wenn die Leute nackt herumlaufen, weil dann brauchen sie nichts mehr zum Anziehen. Aber kommt solange sie was an. Zum Anziehen brauchen, muss ich was zum Produzieren haben. Ja, da ist was dran.
Ich kann die Angst vor Exhibitionisten nachvollziehen. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wir kennen Sie alle als Unternehmer. Sie waren schon immer Unternehmer. Sie haben gerade von Ihrer wilden Phase in Köln gesprochen. Auf die würde ich gerne näher eingehen, wenn wir mehr Zeit hätten. Aber wenn Sie nicht Unternehmer geworden wären, was wären Sie dann geworden? Oder gab es nie einen anderen Berufswunsch?
Also ich habe nie geträumt. Ich glaube, man hat mir mal nachgesagt, dass ich als Kind gesagt hätte, weil bei uns der Kaminkehrer kam und der war so toll schwarz und durfte da in den Kamin rein. Ich wollte Kaminkehrer werden. Aber ich sag mal, das war als Kleinkind. Aber ich möchte mal so sagen, das gab es nicht anders. Das war selbstverständlich. Ich saß mit 6 Jahren einer Näherin auf dem Schoß oder saß in der Buchhaltung, durfte in die Fakturiermaschine reintippen und die haben alle zu mir gesagt, du gibst mal den nächsten Chef oder du gibst mal den Juniorchef. Das war vorgezeichnet. Da gab es gar keine Diskussion, dass ich was anderes. Also ich habe mir nie überlegt, was ich machen sollte. Ich war stolz, dass ich meinem Großvater, der die gegründet hat, und dass ich das nachmachen durfte. Aber für mich gab es keine Diskussion. Das war vorgezeigt. Und ich glaube, dass auch der Landwirtssohn, der einen tollen Landwirtschaft im Betrieb hat und der mit 8 Jahren schon auf dem Traktor sitzt, dass der sagt, das werde ich weitermachen. Nur je elitärer die Unternehmerfamilien sind und je mehr man die dann durch die Welt schickt, nach Amerika und alles Mögliche, ins verrückte Land und so weiter. Wissen Sie, ja, da kommen ja die Milliarden, da kommen ja die Pleite her. Wissen Sie, die haben ja sogar einen Präsidenten gewählt, der 3-mal eine Milliarden Pleite gemacht hat und Milliardär bleiben durfte. Wissen Sie, und dann sprechen wir von Rechtsstaaten und der Chinese hätte keinen Rechtsstaat. Aber das darf ich nicht alles sagen. Aber ich wollte nur
Sie
sagen.
Sie dürfen ja alles sagen.
Die Eltern sind das erste Vorbild für die Kinder. Und wenn das funktioniert, dann wollen die Kinder das machen, was die Eltern vormachen. Und da gab es bei mir keine andere Diskussion.
Und Ihre Kinder wollten auch nie was anderes machen?
Also meine Kinder habe ich ins englische Internat geschickt, weil ich in St. Blasien war, in Jesuitenkolleg. Und da gab es ein altsprachliches Abitur gemacht habe, Latein, Griechisch und nur Französisch. Ich habe nie Englisch gelernt. Und da habe ich gesagt, meine Kinder müssen als Muttersprache Englisch kriegen, kamen ins englische Internat, haben in England studiert. Und da gab es überhaupt keine Frage. Ich habe die nicht gesagt, ihr müsst in die Firma. Die wollten nach dem Examen sofort in die Firma, weil das für die Fleisch und Blut, weil sie nichts anderes kannten und vor allem nicht über die Eltern gesagt haben, die sind blöd, sondern vielleicht ein bisschen stolz waren auf ihr Elternhaus. Und dann natürlich sagen, das möchte ich auch mal so machen, wie unsere Eltern das machen.
Ich habe eine große Hoffnung, dass das Unternehmen von Ihren Kindern genauso lange so erfolgreich geführt wird wie von Ihnen. Meine Damen und Herren, unsere Zeit ist leider um. Einen großen Applaus für den bestgekleideten Schornsteinfeger Deutschlands.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.